Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Der britische Premier Cameron läuft ins Leere. Das Unterhaus hält im Moment wenig von einem Militärschlag gegen Syrien. Die Lage ist verzwickt.
Es kann kaum komplizierter sein und der einzig vernünftige Ausweg aus der ganzen Sache, wie wir jetzt haben, ist eine klare Aussage aus Sicht der UNO-Inspektoren, dass sie sagen, wir wissen nicht wirklich, wer hier zugeschlagen hat.
Ex-NATO-General Klaus Reinhardt im Echo-Gespräch. Der Kampf gegen den Cyberkrieg ist grenzenlos.
Cooperation in cyberspace with countries like Switzerland has no limits.
Auch die Schweiz soll mithelfen bei der NATO. Gespräche sind schon geplant. Und traumhafte Rentnerbedingungen im Osten Deutschlands. Zu verlockend für Marlies Otterpohl.
Wir haben ja auch versucht, in Freiburg in der Stadt was zu finden. Das ist so teuer und so eng in Freiburg. Nee.
Da bietet die Belletage in Görlitz deutlich mehr. Von dort eine weitere Reportage vor den Wahlen in Deutschland. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Simon Fazer und Pascal Schmitz. Er hat die Nachrichten des Tages.
In Syrien suchen Chemiewaffenexperten der UNO noch bis morgen nach Beweisen für einen mutmaßlichen Giftgaseinsatz von letzter Woche nahe der Hauptstadt Damaskus. Bis am Samstag sollen sie Syrien verlassen, wie Generalsekretär Ban Ki-moon mitteilte. Derweil hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz vor einer Eskalation der Syrien-Krise gewarnt. Es fehle schon jetzt an wichtigen Medikamenten, an Nahrung und an Trinkwasser. So würden Menschen sterben, weil sie nicht versorgt werden könnten. Syriens Machthaber Bashar al-Assad hat im syrischen Staatsfernsehen angekündigt, sein Land werde sich gegen Angriffe aus dem Ausland zu verteidigen wissen. Die Schweiz erwägt, eine Partnerschaft einzugehen mit dem Cyberverteidigungszentrum der NATO im estnischen Tallinn. Das Außendepartement hat entsprechende Recherchen von Radio SRF bestätigt. Eine Delegation des Departements werde im Herbst in Tallinn Gespräche darüber führen. Das NATO-Cyberzentrum ist nicht militärisch operativ tätig. Es ist eine Denkfabrik, die auch Schulungen und Cyber-Verteidigungsübungen durchführt. Josef Ackermann ist als Verwaltungsratspräsident des Versicherungskonzerns Zürich zurückgetreten. Als Grund dafür gibt Ackermann den Suizid von Zürich-Finanzchef Pierre Wauthier an. In einer Mitteilung schreibt Ackermann, er habe Grund zur Annahme, die Trauerfamilie meine, er solle seinen Teil der Verantwortung tragen. Wauthier war vor einigen Tagen tot an seinem Wohnort aufgefunden worden. Die Schweiz hat ein erstes Steuerinformationsabkommen unterzeichnet mit der Isle of Man. Die Insel in der Irischen See ist der britischen Krone unterstellt und gilt als Steueroase. Das teilte das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen mit. Steuerinformationsabkommen regeln den Informationsaustausch auf Anfrage und gehen somit weniger weit als Doppelbesteuerungsabkommen. Mit Steuerinformationsabkommen kann die Schweiz auch Amtshilfe mit Ländern und Territorien vereinbaren, mit welchen sie kein Doppelbesteuerungsabkommen abschließen will. Das Abkommen mit der Isle of Man muss noch vom Parlament genehmigt werden. Die Atomkraftwerke Betznau und Güsken müssen ihre Reaktordruckbehälter auf mögliche Schwachstellen untersuchen. Das fordert das Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI. Die Untersuchung mit Ultraschall soll innerhalb der nächsten 3 Jahre erfolgen. Damit sollen vor allem Einschlüsse von Wasserstoff im Stahl entdeckt werden. Die Walliser Regierung hat einen Wolf zum Abschuss freigegeben. Das Tier habe auf Alpweiden in Goms innerhalb eines Monats mehr als 25 Schafe getötet. Die Voraussetzungen für den Abschuss seien damit gegeben, teilen die Behörden mit. Beim Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag ist ein Richter von einem Verfahren ausgeschlossen worden. Es geht um den Prozess gegen den serbischen Nationalisten Vojislav Šešelj. Eine Spezialkammer des Tribunals beschloss diese Maßnahme, weil der dänische Richter Frederik Harhoff den Eindruck erwecke, voreingenommen zu sein. Harhoff hatte in einem Brief an zahlreiche Kollegen den amerikanischen Gerichtspräsidenten Theodore Meron beschuldigt, in Verfahren gegen serbische und kroatische Offiziere auf Freisprüche hingewirkt zu haben. Vor dem eidgenössischen Schwingfest ist eine wichtige Frage geklärt. Im ersten Gang treffen bereits die Favoriten aufeinander. Es sind dies die beiden Schwingerkönige Kilian Wenger und Arnold Forrer. Matthias Sempach steigt gegen Bruno Gisler in den Ring und Christian Stucki trifft auf Christoph Bieri, der allerdings zum erweiterten Favoritenkreis gehört. Das eidgenössische Schwingfest findet von Freitag bis Sonntag in Burgdorf statt. Bei der sechsten Etappe der Spanien-Rundfahrt hat der Schweizer Radrennfahrer Fabien Cancellara den dritten Platz erreicht. Gewonnen hat die Etappe der Däne Michael Morkov. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.764 Punkten, minus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.905 Punkten, plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 23,24 gehandelt, der Dollar zu 93,15. Und das Wetter? Heute Abend bleibt es trocken, morgen scheint nach Auflösung einzelner Nebelfelder oft die Sonne. Im Süden sind vereinzelte Regenschauer möglich. Es gibt rund 25 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Britische Zurückhaltung bei Syrien. Das Unterhaus bremst Premier Cameron aus. Wie die Debatte tönt und wie der Ex-NATO-General die Lage einschätzt, Klaus Reinhardt im Gespräch. Weiter der seltsame Rücktritt des Josef Ackermann bei der Zürich-Versicherung, die geplante Regelung der riskanten Schattenbanken und Freiburg-Görlitz einfach. Manfred und Brigitte Otterpohl leben in Sachsen im Rentnerparadies. Eine unserer Reportagen im Vorfeld der Bundestagswahl. Echo der Zeit. Die Sendung gibt's auch als Podcast unter srf.ch. Eine der lautesten Stimmen bei der Diskussion um einen bevorstehenden Militärschlag in Syrien ist die britische. Seit Wochenbeginn rührt die Regierung Cameron die Kriegstrommel. Premier Cameron brach seine Ferien ab und beorderte das Parlament zurück, um einen solchen Militärschlag zu billigen. Doch Widerstand aus den eigenen Reihen und Bedenken der Opposition haben die heutige Debatte über Krieg und Frieden in eine weltanschauliche Diskussion verwandelt. Martin Aliot hat zugehört.
Order! Order!
Der Speaker rief zur Ordnung auf für eine Debatte, die surreale Züge trug. Premierminister David Cameron hatte eigentlich auf politische Rückendeckung für britische Schützenhilfe bei einem amerikanischen Militärschlag gegen Syrien gehofft. Doch Skepsis aus den eigenen Reihen und plötzliche Gewissensbisse bei der Labour-Opposition erzwangen gestern einen peinlichen taktischen Rückzug. Jetzt wird nur die Möglichkeit einer Militäraktion diskutiert. Vor deren Beginn müsste das Unterhaus erneut abstimmen. Cameron erläuterte heute den Zweck derartiger Strafmaßnahmen.
But if we wanted to see action that was purely about deterring and degrading future chemical weapons use by Syria, and that is the only basis on which I would support any action.
Es könne nur darum gehen, den künftigen Einsatz chemischer Waffen zu erschweren, das sei sein einziges Motiv.
What has convinced him? Where is the evidence that an action by the international community would cease the use of chemical weapons within Syria?
Spitz fragte die Labour-Abgeordnete und ehemalige Schauspielerin Glenda Jackson, welche Beweise Cameron denn dafür habe, dass ein militärisches Eingreifen den Einsatz von Giftgas beenden würde.
That if nothing is done, it will conclude that it can use these weapons again and again and on a larger scale and with impunity.
Immer wieder betonte Cameron, es sei eine Frage des persönlichen Urteilsvermögens. Aber wenn die Weltgemeinschaft untätig bleibe, werde Assad schließen, er könne diese Waffen weiterhin straflos einsetzen. Die Regierung hatte heute Vormittag die Zusammenfassung ihrer nachrichtendienstlichen Erkenntnisse veröffentlicht. Danach ist Assads Verantwortung höchstwahrscheinlich, dazu gebe es keine plausiblen Alternativen. Der Generalstaatsanwalt urteilte, ein Militäreinsatz sei auch ohne Zustimmung des UNO-Sicherheitsrates rechtens unter der neuartigen Doktrin der humanitären Intervention. Aber so hatte sich Cameron das alles bestimmt nicht vorgestellt. Er gab heute zu:
But one thing is indisputable. The well of public opinion was well and truly poisoned by the Iraq episode and we need to
Die Begründung für den Irakkrieg vor 10 Jahren habe die öffentliche Meinung vergiftet. Deshalb musste Cameron gestern schon einem komplexen Verfahren zustimmen.
No action can be taken until we have heard from the UN weapons inspectors, until there's been further action at the United Nations and another vote in this house.
Vor einem Militäreinsatz müssten die Waffeninspektoren berichten, der Sicherheitsrat tagen und das Unterhaus nochmals abstimmen. Oppositionsführer Miliband hatte sich auf der ganzen Linie durchgesetzt und der Regierung die Giftzähne gezogen. Aber er schlug trotzdem eine eigene Motion vor. Seine Begründung klang bisweilen wie eine ehrenvolle Seminararbeit, was den früheren Außenminister Malcolm Rifkind zu folgender Beobachtung bewegte.
We can only conclude, and the country can only conclude, that the right honourable gentleman is incapable of taking yes for an answer.
Miliband könne Ja als Antwort offenbar nicht akzeptieren. Das war das parteipolitische Geplänkel. Die Labour-Partei brauchte allzu lange, um ihr eigenes Gewissen zu finden. Die liberaldemokratische Regierungspartei war bei dieser Suche bislang noch nicht erfolgreich. Und der konservative Cameron hat seine eigene Partei einmal mehr falsch eingeschätzt. Daran aber, dass es die Aufgabe des Vereinigten Königreiches sei, dem Völkerrecht weltweit Geltung zu verschaffen, obwohl das Land nicht einmal mehr über einen eigenen Flugzeugträger mit einsatzfähigen Flugzeugen verfügt, herrscht wenig Zweifel. Der konservative Robert Halfen schlug patriotische Töne an.
I'm grateful to my honourable friend for standing tall and for supporting Britain's traditions in our history, where we have always stood against mass murder from dictators and tyrants.
Er dankte Cameron für seine Größe und für sein Traditionsbewusstsein. Großbritannien sei stets gegen Massenmord und Tyrannen eingetreten. Der Kontrast zwischen der tatsächlichen Bedeutung des Landes und seinen unveränderten Ansprüchen bietet wohl die einzige Erklärung dafür, dass die Briten am heftigsten mit dem Säbel rasseln, obwohl diese Waffe inzwischen etwas rostig geworden ist.
Der britische Premier Cameron muss also zurückbuchstabieren. Die Ermächtigung zum Krieg gibt's vorerst nicht. Überhaupt tönt es jetzt wieder zurückhaltender, nicht nur aus London, auch aus Washington. Ich sprach mit Klaus Reinhardt über einen Militärschlag in Syrien. Klaus Reinhardt ist ehemaliger NATO-General und war auch im Kosovo im Einsatz. Ich fragte ihn, wann denn seiner Meinung nach die ersten Bomben fallen in Syrien.
Mit Sicherheit erst, wenn die UNO-Inspektoren ihre Arbeit vor Ort eingestellt haben. Und nicht nur eingestellt, sondern auch einen Bericht dazu geschrieben haben. Das wird also 4 bis 5 Tage dauern. Und die Tatsache, dass die Briten ihre Parlamentsdebatte heute nicht so durchgezogen haben, zeigt, dass sie genau auch diesen Weg gehen und diese Berechnung mittragen.
Der US-Präsident spricht jetzt bloß noch von Abschreckung und von Schuss vor den Bug. Diese Unsicherheit, die können ja alle beobachten. Ist das nicht kontraproduktiv? Jetzt weiß doch der syrische Präsident, dass er wenig zu fürchten hat.
Vom Anfang an war das die zentrale Frage. Wenn man für 1-2 Tage oder auch 3 Tage mit Marschflugkörpern und Bomben ein Land bestraft, was kommt danach? Genügt das? Können wir uns das erlauben, dass wir sagen, wir bestrafen euch? Und dann gehen wir wieder, was ist das für eine Konsequenz, die Assad damit trifft? Der zieht den Kopf ein und wenn die 2 Tage vorbei ist, macht er gegebenenfalls weiter, wenn man ihn nicht dazu bringt, tatsächlich durch die hohen Verluste, die ein solcher Schlag mit sich bringen könnte, in den Streitkräften einzulenken. Das ist die große Unsicherheit.
Aber ist so ein Schlag unvermeidlich?
Ich glaube, er ist in der Zwischenzeit unvermeidlich, denn der Präsident der Vereinigten Staaten hat klar gesagt, ein Chemieeinsatz ist die rote Linie, der Chemieeinsatz hat stattgefunden und wenn er jetzt nicht das Gesicht verlieren möchte und die Glaubwürdigkeit vor der Welt, auch gegenüber anderen Ländern, die gegebenenfalls irgendwann mal Chemiewaffen einsetzen wollen, muss er zuschlagen. Die Frage, die sich für mich stellt, ist, hat er genügend Informationen, um zu sagen, das waren die Truppen von Assad, die diese Chemiewaffen eingesetzt haben. Ich bin da sehr, sehr skeptisch und ich erinnere an den Bericht von Colin Powell am 3.2.2003 vor dem UNO-Sicherheitsrat. Da ging es um die Begründung des Irakkrieges. Er hat erzählt, was da alles war. Alles falsch gewesen, alles vom Geheimdienst getürkt gewesen. Und wenn ich heute höre, der Geheimdienst wird noch sicherstellen, dass man genau weiß, was passiert ist und der israelische Mossad auch, da bin ich sehr, sehr hellhörig.
Was, wenn diese UNO-Experten zurückkommen und es nicht endgültig sagen können, wer mit Giftgas hantiert hat?
dann kann man eigentlich nur sagen, okay, wir haben es nicht rauskriegen können und der Einsatz findet nicht statt. Das wäre alles andere geradezu irrsinnig.
Und dennoch haben Sie auch gesagt, ein Schlag ist wohl unvermeidlich, schon nur wegen dem Gesichtsverlust, wegen dem enormen Druck, der jetzt auf US-Präsident Obama lastet. In welcher Form wird sich dieser Schlag äußern?
Man wird mit Sicherheit von den Schiffen, die vor der Küste Syriens liegen, amerikanischen Schiffen Marschflugkörper einsetzen, die sehr zielgenau militärische Ziele treffen können. Und man wird das gekoppelt machen mit Schlägen aus der Luft von Flugzeugen, von Langstreckenbombern, um damit das militärische Potenzial zu zerschlagen.
Kann man denn mit einer solchen Intervention die beiden Seiten an einen Gesprächstisch zwingen quasi?
Zwingen können sie überhaupt niemand. Also ich meine, auch Assad werden sie nicht zwingen können. Aber Assad hat sich bis jetzt nicht völlig negativ dort gezeigt. Und ich meine, die Russen werden mit Sicherheit den großen Druck auf Assad ausüben und sagen, da musst du gehen. Oder einer seiner ganz wichtigen hohen Stellvertreter. Das große Problem sind die völlig in sich zerschrittenen und unterschiedlich agierenden Oppositionsgruppen, dort eine Grundposition zu finden, die dann auch in der Lage ist, bei Verhandlungen zu bestimmten Ergebnissen zu kommen, denn sonst bringt das gar nichts. Sonst sitzt du am Tisch rum und stellst Forderungen, die aber nicht umgesetzt und erfüllt werden können.
Klaus Reinhardt, für wie groß halten Sie denn die Gefahr, dass ein solcher begrenzter Schlag Assad nur noch mehr anstacheln würde, auf die Zivilbevölkerung loszugehen?
Die Gefahr ist überhaupt nicht auszuschalten und damit hat man natürlich dann im Grunde genommen einen großen Stein ins Wasser geworfen, der große Wellen bringt und man weiß nicht, wohin die Wellen gehen. Gehen sie Richtung Israel, gehen sie Richtung Libanon, gehen sie Richtung Irak und haben dort Konsequenzen. Welche Konsequenzen hat das in der arabischen Welt, wenn die Amerikaner erneut mit Waffengewalt in einem arabischen Land eindringen werden? Das wird mit Sicherheit zu Konsequenzen führen, die wir uns heute kaum vorstellen können. Was macht der Iran, der gesagt hat, wenn Syrien angegriffen wird, wird unser nächstes Ziel Israel sein? Meinen Sie das ernst? Ist das zu erwarten? Geht man damit nicht auch aus der Sicht Teherans ein Risiko ein, das nicht mehr kalkulierbar ist? All das wissen wir nicht. All das ist eine der Unsicherheiten, die man abwägen muss, bevor man sagt, wir schießen los. Haben wir das im Griff oder haben wir es nicht im Griff? Und wenn man es nicht im Griff hat, sollte man es sein lassen.
Also die Ausgangslage hier in diesem Fall, die ist außerordentlich verzwickt.
Es kann eigentlich kaum komplizierter sein. Es kann kaum komplizierter sein und der einzig vernünftige Ausweg aus der ganzen Sache, wie wir jetzt haben, ist eine klare Aussage aus Sicht der UNO-Inspektoren, dass sie sagen, wir wissen nicht wirklich, wer hier zugeschlagen hat.
Das war Klaus Reinhardt, er ist ehemaliger NATO-General. Nicht nur die Kriege der Gegenwart, wie aktuell in Syrien, beschäftigen die Militärstrategen, es sind auch die Kriege der Zukunft und die, so nimmt man jedenfalls an, finden immer mehr im virtuellen Raum statt. Das Verteidigungsbündnis NATO hat deswegen die Cyberverteidigung ganz oben auf seine Prioritätenliste gesetzt. Jetzt will auch die Schweiz in Sachen Cyberabwehr mit der Militärallianz zusammenarbeiten. Konkrete Gespräche sind bereits für diesen Herbst geplant. Fredrik Steiger.
Estland liegt am nordöstlichen Rand des NATO-Territoriums. Doch wenn es um die Cyberverteidigung geht, dann liegt Estland ganz im Zentrum. Denn hier in der Hauptstadt Tallinn befindet sich das Cyberverteidigungszentrum der mächtigsten Militärallianz der Welt. Hier werden Cyberattacken simuliert und Abwehrmaßnahmen geprobt. Hier werden Cyberwar-Spezialisten ausgebildet. Und hier werden Strategien ausgeheckt und wird über völkerrechtliche Konsequenzen für virtuelle Kriege nachgedacht. Bisher sind ausschließlich NATO-Mitgliedsländer an diesem Kompetenzzentrum beteiligt. Sie sind Vollmitglieder und entscheiden darüber, was man in Tallinn eigentlich tun will. Doch es gibt auch eine Art Teilmitgliedschaft, sagt Lina Areng, die Chefin für Außenbeziehungen.
The other option is a contributing participant, which is also open for partner nations.
Mit den neutralen Staaten Schweden und Finnland, die nicht zur NATO gehören, wird zurzeit über eine solche begrenzte Mitgliedschaft verhandelt. Mit Österreich ist man sich sogar schon handelseinig. Und mit der Schweiz ist man nun auch in Kontakt.
With Switzerland, we have started discussion with Swiss Ministry of Foreign Affairs, who visited the
center. Das gegenseitige Interesse an der Zusammenarbeit sei offenkundig. Man erwarte eine Delegation aus dem Außenministerium in Bern, und zwar noch diesen Herbst.
They showed interest in seeking some sort of cooperation with the center, and we are expecting a working level visit.
Es sei noch nichts entschieden. Darauf legt man im Departement für auswärtige Angelegenheiten Wert. aber dass man im Gespräch ist, wird schriftlich und etwas umständlich formuliert bestätigt.
Es geht momentan darum, die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit dem NATO-Kompetenzzentrum zu identifizieren. Dann soll geprüft werden, ob bzw. in welcher Form die Schweiz das NATO-Kompetenzzentrum unterstützen kann und will.
Den Weg für diese Annäherung bereitete Außenminister Didier Burkhalter voriges Jahr auf dem NATO-Gipfel in Chicago. Er war der erste Schweizer seit mehreren Jahren, der zu einem Treffen des Bündnisses eingeladen war. Und er machte schon da klar:
Wir denken, dass diese neue Drohungen, also nicht so neu, aber für die Zukunft wichtige Drohungen wie Cyber Defense, wichtig sind, in Kooperation zu lösen.
Mehr noch als bei klassischen Kriegsformen ist ein Alleingang eines kleinen Landes bei der Cyberverteidigung fast undenkbar. Da sind sich die allermeisten Strategieexperten einig. Zusammenarbeit ja, meint Burkhalter, aber die Schweiz müsse frei bleiben zu sagen, wo sie sich beteilige.
Es ist wichtig, dass wir selbst entscheiden können und wollen, was wir mit der NATO machen könnten.
Neutralitätsrechtlich ist das beim Cyberverteidigungszentrum in Tallinn unproblematisch. Denn hier werden keine militärischen Operationen durchgeführt, weder offensive noch defensive. Das Operative, die konkrete Cyberabwehr, findet nicht in Tallinn, sondern im militärischen Hauptquartier der Allianz im belgischen Mons statt. Dort mitzumachen wäre für die Schweiz nicht denkbar. Fragt sich natürlich, ob sich das eine vom anderen so klar trennen lässt. Interessant ist ein Engagement und ein Mitreden in Tallinn für die Schweiz auch, weil die Entwicklungen in der Cyberverteidigung Auswirkungen haben auf das humanitäre Kriegsvölkerrecht, auf die Genfer Konventionen also, als deren Hüterin sich die Schweiz als Sitzland des IKRK versteht. Die NATO signalisiert ihrerseits größtes Interesse, die Schweiz im Cyberbereich mit an Bord zu nehmen. Ihr Vizegeneralsekretär Gabori Clodi:
We have identified a number of countries, among them Switzerland, with which we can expand very, very quickly.
Man habe eine Reihe von Ländern identifiziert, demokratisch-freiheitliche Länder mit Expertise in Cybertechnologien. Mit diesen würde man gern zusammenarbeiten. Die Schweiz gehöre ganz klar dazu.
Cooperation in cyberspace with countries like Switzerland has no limits.
Die Kooperation mit Ländern wie der Schweiz im Cyberbereich habe keine Grenzen, sagt die Clodigar. Und die NATO wie die Schweiz seien im Grunde darauf angewiesen. Er quittiert mit Genugtuung, dass Bern nun Interesse bekundet.
Fredrik Steiger. Josef Ackermann hat sich für einen drastischen Schritt entschieden. Er tritt als Verwaltungsratspräsident der Zürich-Versicherung zurück, und zwar sofort. Diese Mitteilung sorgt heute für Stirnrunzeln, denn so etwas gibt es eigentlich kaum je. Der Rücktritt von sämtlichen Ämtern beim großen Versicherungskonzern hat mit dem Suizid des Finanzchefs im gleichen Konzern von Anfang Woche zu tun. Evelyn Koppler aus der SRF Wirtschaftsredaktion ist mir jetzt zugeschaltet aus Zürich. Evelyn Koppler, wie konkret hängen denn die beiden Ereignisse zusammen, dieser Tod und der Rücktritt?
Josef Ackermann nahm dazu schriftlich Stellung in einer Mitteilung und er schrieb dort zum Tod des Finanzchefs, Zitat: «Ich habe Grund zur Annahme, dass die Familie meint, ich solle meinen Teil der Verantwortung hierfür tragen, ungeachtet dessen, wie unbegründet dies objektiv betrachtet auch sein mag.» Zitat Ende. Das ist schon ein Satz, der stutzig macht, der aber eben auch sehr vieles offen lässt. Wer hat wem welche Vorwürfe in welcher Form zugetragen? Ackermann selber, er macht einen direkten Link zwischen diesem Todesfall und seinem Rücktritt.
Josef Ackermann polarisiert, dass ein Victory-Zeichen im Gerichtssaal damals ging um die Welt. Wie ist erklärbar, dass diese markante Persönlichkeit einen solch unüblichen Schritt macht?
Das kommt schon sehr überraschend, aber eben man weiß halt nicht, wie es in ihm drin aussieht, in dieser ganzen schwierigen Situation. Was man vielleicht allgemein sagen kann, ist, dass Verwaltungsräte eher mal die Verantwortung für einen Vorfall übernehmen und zurücktreten, als das vielleicht früher der Fall war. Wenn wir zurückschauen, gerade beim Swissair Grounding, da wurde ja eben die Frage der Verantwortung von Verwaltungsräten für ihr Unternehmen öffentlich gestellt und breit diskutiert. Da hat das schon etwas beim Verantwortungsbewusstsein von Verwaltungsräten geändert sich hier in der Schweiz. Wenn wir zurück zur Zürich gehen, da muss man sagen, das Geschäft, das ist jüngst so mittelprächtig gelaufen. Das gibt natürlich Druck vom Verwaltungsrat aufs Management. Andererseits gibt es auch Anleger, die den Finanzchef noch erlebt haben, die sagen, da habe man gar nichts gemerkt. Es gibt auch die Aussage von CEO Martin Senn, der Chef nimmt Ackermann in Schutz. Er sagt, man habe keine Hinweise auf einen Konflikt innerhalb der Firma, die eben so einen Todesfall beim Finanzchef erklären könnten. Ackermann selber, er hat für sich anders entschieden, er geht.
Das Präsidium des Zürich-Verwaltungsrats ist ein sehr mächtiger Posten. Ist das jetzt ein Karriereknick, dieser Rücktritt, oder profitiert Ackermann am Ende noch davon?
Weder noch. Also die Umstände dieses Rücktritts sind doch sehr außergewöhnlich. Auf der einen Seite, Sie sagen es, es ist das wichtigste Mandat, das er abgibt, ein Präsidium eines so großen Konzerns und dann noch in der Heimat, in der Schweiz. Auf der anderen Seite, er bleibt zum Beispiel Verwaltungsrat bei Siemens, Verwaltungsrat bei Shell, er bleibt ein gefragter Referent, Berater, Mandatsträger, für was auch immer. Daran dürfte sich nichts ändern.
Alles in allem bleiben viele Fragezeichen jetzt in diesem Zusammenhang. Das rächt sich sofort an der Börse, die Aktie hat dann Wert verloren. Wie groß ist denn das Problem, das der Zürich-Versicherungskonzern jetzt hat?
Ich würde sagen, es ist überblickbar. Also klar, es gibt ein Vakuum an der Spitze. Die Belegschaft ist garantiert verunsichert, die Anleger auch. Sie haben es angesprochen, die Aktie hat 2,5% verloren und eben deutlich mehr als der gesamte restliche Schweizer Aktienmarkt. Morgen gibt es dann auch eine Telefonkonferenz, wo dann das Management des Versicherungskonzerns die Investoren beruhigen will. Grundsätzlich muss man sagen, die Zürich steht nicht schlecht da, die steht solide da. Der Chef Martin Senn ist auch schon ein paar Jahre an Bord. Die ganze Geschichte wird die Firma nicht aus der Bahn werfen.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Jetzt ist es 18.26 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit diesen Themen. Der brasilianische Real auf dem Weg nach unten und deutsche Rentner auf dem Weg nach Osten. Zuerst aber Schattenbanken. Der Name kommt nicht von ungefähr, denn das sind die großen Unbekannten der Finanzindustrie. Hedgefonds, Geldmarktfonds oder Zweckgesellschaften. Die machen zwar ähnliche Geschäfte wie Banken, aber sie unterliegen nicht der Bankenaufsicht. Ein Viertel aller Geldtransaktionen läuft über diese Kanäle, oft in Form von riskanten Geschäften. Damit sie das globale Finanzsystem nicht gefährden, sollen sie reguliert werden. Der Finanzstabilitätsrat in Basel hat jetzt Vorschläge gemacht, als Vorlage quasi für den G20-Gipfel nächste Woche. Maren Peters.
Im Schatten ist es dunkel und das ist vielen Investoren ganz recht so. Während die Risiken bei Banken nach der Finanzkrise durch immer mehr Regulierung sinken, bleiben Schattenbanken weitgehend unreguliert und damit eine Gefahr für das Finanzsystem. Der Ökonom Gustav Horn, Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung in Düsseldorf.
Sie sind gefährlich, weil sie ganz schwach reguliert sind, sich in sehr gefährliche finanzielle Abenteuer stürzen können. Und das kann dann schon dazu führen, dass es auf den Finanzmärkten, wenn dann gewisse Investments platzen, es zu Verwerfungen kommt, zu Panikreaktionen kommt und Kurse abstürzen.
Schattenbanken seien an sich nichts Schlechtes, betonen selbst Regulierer. Problematisch sei aber, dass sie Finanzkrisen beschleunigen oder sogar auslösen könnten. Das sei der Fall, wenn sie langfristige Kredite von Banken zu kurzfristig finanzierten. Genau das sei bei der letzten Finanzkrise passiert, sagt Martin Helmich, Finanzprofessor von der Frankfurt School of Finance.
Plötzlich war diese kurzfristige Refinanzierung nicht mehr möglich und die Schattenbanken sind in Schieflage geraten und damit die mit den Schattenbanken verbundenen Banken.
Das Risiko für das Finanzsystem ist längst nicht gebannt. Gefährlich sind Schattenbanken vor allem deshalb, weil sie eng mit dem regulären Bankensystem vernetzt sind. Viele Banken haben mit zunehmender Regulierung besonders risikoreiche Geschäfte aus der eigenen Bilanz genommen und an Schattenbanken ausgelagert, also zu Hedgefonds, Zweckgesellschaften oder Geldmarktfonds. Martin Helmich erklärt, warum.
Wenn ich in einer Bank Geschäft betreibe, muss ich Risikokapital hinterlegen, das kostet Geld. In einer Schattenbank kann ich dann Risiken oftmals mit weniger Vorschriften und auch zu weniger Kosten nehmen.
Und auch darum wächst das Reich der Schattenbanken. 67 Billionen Dollar setzten sie nach Schätzungen des Finanzstabilitätsrats zuletzt um. Das ist ein Viertel aller Geldtransaktionen weltweit. Tendenz steigend. Ganz genau kennt man den Umfang allerdings nicht. Da es keine Regulierung gibt, gibt es wenig Daten. Und das mache wiederum die Regulierung schwierig, sagt der Luzerner Finanzprofessor Maurice Pedagnana.
Die Schätzungen sind noch zu weit auseinander. Und wir haben einzelne Staaten, die ganz zentral sind im Schattenbankensystem, wie beispielsweise China, die derzeit überhaupt keinen Bericht abliefern zu diesem sehr heiklen Thema.
Doch das soll sich ändern. Der Finanzstabilitätsrat hat die Zentralbanken angewiesen, eine globale Bestandsaufnahme der Schattenbanken zu erstellen. Die Zentralbanken werden damit beauftragt, monatlich Zahlen an einer zentralen Stelle abzuliefern. Das soll Rückschlüsse darauf zulassen, ob die Risiken zunehmen oder abnehmen. Ein vielversprechender Weg, findet Finanzexperte Peter Njana.
Das halte ich für einen sehr guten Vorschlag, wie hier die Berechnungsgrundlagen zur Verfügung gestellt werden und präzise genug, damit jede einzelne Zentralbank, jeder einzelne Regulator in einem bestimmten Land dies als Mindeststandard verwenden kann.
Und damit einen Beitrag leisten kann, um das Schattenbankensystem besser zu überwachen. Dem Vorschlag des Finanzstabilitätsrates müssen die Regierungschefs der G20-Länder bei ihrem Gipfel in St. Petersburg kommende Woche noch die nötige politische Schubkraft verleihen. Ziel müssen gleiche Regeln für Banken und Schattenbanken sein, da sind sich die Experten einig. Solange das nicht erreicht ist, können Banken ihre größten Risiken weiterhin dorthin verschieben, wo die Kosten und die Aufsicht am geringsten sind. Der Weg aus dem Schatten dürfte lang sein.
Brasilien galt lange als aufsteigendes Schwellenland, doch die Vorzeichen haben sich verändert. Seit einigen Monaten schwächelt die brasilianische Wirtschaft. Die Inflation ist hoch, es wird kaum mehr investiert. Jetzt hat die brasilianische Zentralbank reagiert. Sie hob den Leitzins um ein halbes auf 9%. Das soll internationale Investoren anlocken, deren Geld wird dringend gebraucht. Ulrich Achermann.
Noch ist der Patient bei Bewusstsein, aber die Krankheitssymptome häufen sich. Zu schaffen macht ein Mix von Problemen. Die Währung, der Real, verliert laufend an Wert. Seit Jahresbeginn hat er um 20% nachgegeben. Das ist positiv für die Exportindustrie, weil sich brasilianische Produkte im Ausland verbilligen. Aber der schwächere Real hat auch Nachteile zur Folge. Die Importe verteuern sich und das heizt die Inflation an. Zurzeit liegt die Teuerung bei gut 6% im Jahr. Höhere Leitzinsen sind die Medizin dagegen. Gegen den Währungszerfall setzt der Finanzminister auf ein anderes Mittel. 60 Milliarden Dollar Reserven hat er bereitgestellt, um mit Interventionen am Devisenmarkt den Real zu stabilisieren. Aber es hängt längst nicht nur von Brasilien ab, wie es weitergeht. Die USA wollen ihre lockere Geldpolitik aufgeben. Das verspricht höhere Zinsen. Also ziehen die spekulativen Anleger Gelder aus Brasilien und anderen Schwellenländern ab. Die Realentwertung spielt sich zu einem unglücklichen Zeitpunkt ab. Die Rohstoffe, die Brasilien exportiert, bringen deutlich weniger Geld ein. Und es zeigt sich immer klarer, dass das brasilianische Wirtschaftsmodell an seine Grenzen stößt. Pump und Konsum, das war ein Jahrzehnt lang das Rezept für Wachstum und Vollbeschäftigung. Die sozialen Aufsteiger begannen zu konsumieren, die Mittelklasse bediente sich üppig bei den Finanzierungen der Banken. Kühlschränke und Klimaanlagen, aber auch Autos und Wohnungen wurden so gekauft. Die große Inlandnachfrage ließ die Wirtschaft boomen. Aber jetzt ist Schluss damit. Die Familien sind hoch verschuldet, so hoch, dass das Kreditgeschäft abflaut und mit ihm die Konjunktur. Für dieses Jahr werden bestenfalls 2% Wirtschaftswachstum erwartet. Die Brasilianer reagieren auf die Probleme, indem sie weniger konsumieren. Zum ersten Mal in 10 Jahren melden die Supermärkte Umsatzrückgänge. Entlassungen gibt es noch keine. Sollte die Vollbeschäftigung kippen, dann wird es kompliziert. Denn dem sozialen Aufstieg von etwa 30 Millionen Brasilianern liegt vor allem Arbeit und Lohn zugrunde.
Der Wahlkampf in Deutschland ist in der Phase des Nahkampfs. Kanzlerin Merkel und Herausforderer Steinbrück gehen auf Tuchfühlung mit der Bevölkerung. In gut 3 Wochen fällt die Entscheidung. Wir schauen in diesen Wochen sehr genau hin nach Deutschland, zeigen in Reportagen, was unsere Nachbarn beschäftigt. Nordrhein-Westfalen war schon, diese Woche ist jetzt Sachsen dran. Dort im Osten gibt es besonders viele Alte und wenig Babys. Die Jungen ziehen westwärts auf der Suche nach Arbeit. Dafür machen Rentner den umgekehrten Weg, angelockt von malerischen Städten und tiefen Hauspreisen. Görlitz, ganz an der polnischen Grenze, gilt als eigentliches Rentnerparadies. Max Ackermann hat sich dort umgeschaut.
Görlitz, die östlichste Gemeinde Deutschlands, glänzt mit der vielleicht schönsten Altstadt des ganzen Landes. 4000 Gebäude von der Spätgotik bis zur Gründerzeit stehen hier unter Denkmalschutz. In einem wohnen Manfred und Brigitte Otterpohl.
So, das ist unsere Wohnstube. Und um dieser Stube willen haben wir die Wohnung genommen. Die Höhe, ne? 3,65, ja. Nur in der Belletage ist das, ne? Höhe und Größe der Fenster.
Der Salon ist das Prunkstück der herrschaftlichen 3,5-Zimmer-Jugendstilwohnung am äußeren Altstadtring. Hartholzparkett, stuckverzierte Decken, ein sorgfältig restauriertes Cheminée. Alles stilgerecht und doch mit modernstem Komfort ausgestattet.
Großes Badezimmer, nicht behindertengerecht mit Dusche und einem Zugang zum Balkon, auch barrierefrei.
Die Otterpols sind beide pensionierte Gymnasiallehrer. Vor 7 Jahren sind sie aus dem süddeutschen Freiburg nach Görlitz gezogen und haben hier gefunden, wonach sie immer gesucht haben.
Aufgeschlossene Leute, eine schöne Stadt, herrliche Umgebung, kulturelles Angebot, was wir jetzt wahrnehmen können. Das konnten wir vorher nicht, da hatten wir unseren Garten.
Dann war man abends einfach zu müde, um irgendwas zu unternehmen.
Und hier geht man eben zu Fuß irgendwo hin und hinterher fragt man sich, du, soll man nicht irgendwo hingehen? Ja, und da trinkt man sich ein Gläschen Wein dazu. Das war damals in Freiburg nicht möglich. Ich musste ja immer mit dem Auto fahren.
Und all das zu einem monatlichen Mietzins von umgerechnet unter 1'000 Schweizer Franken. Ein überzeugendes Argument für den Umzug Richtung Osten.
Wir haben ja auch versucht, in Freiburg in der Stadt was zu finden. Das ist so teuer und so eng in Freiburg. Nee.
Das finden nicht nur die Otterpols. Zwischen 200 und 300 Rentner aus den alten Bundesländern ziehen jedes Jahr neu nach Görlitz. Zum Wohle der Stadt, meint der Seniorenbeauftragte Hans-Ulrich Lehmann.
Gerade Ältere, die jetzt aus den alten Bundesländern zuziehen, sind ja A-Konsumenten. Damit ist der innerstädtische Handel und Dienstleistung alles doch in Bewegung. Und ich muss auch sagen, dass es auch für die Kultur eigentlich sich gut macht. Die sind eigentlich meistens doch, ich würde sagen, Bildungsbürger.
Wir stehen jetzt hier am Rathausturm. Also der Rathausturm wurde das erste Mal 1378 erwähnt.
Viele Neuzuzüger kamen zuerst als Touristen nach Görlitz und verliebten sich in die wie durch ein Wunder von Kriegen und Katastrophen weitgehend verschont gebliebene Stadt. Auch die Vernachlässigung während der DDR-Jahre überlebte Görlitz nahezu unbeschadet, sagt Hans-Ulrich Lehmann auf einer Tour durch die Außenquartiere. Wenn auch nur knapp.
Vielleicht hätte es noch 20 Jahre gehalten, uns wäre die Innenstadt unter den Händen zusammengeplumpst.
Lehmann war 35 Jahre lang Stadtrat in Görlitz, auch schon zu DDR-Zeiten. Damals gehörte er oft zu jener Fraktion, die ganze Altstadtzeilen abbrechen und durch neumodische Plattenbauten ersetzen wollte.
Ich wollte hier drüben auf der grünen Wiese so richtig Betonklotz hinsetzen. Alle Wege zentral.
Heute ist er froh, dass er sich meistens nicht durchsetzen konnte. Vor allem dank der intakten Altstadt ist Görlitz auf bestem Weg, wieder zur Pensionopolis zu werden, wie die Stadt schon zu Bismarcks Zeiten genannt wurde. Das Wort Rentnerparadies hört Oberbürgermeister Siegfried Deinige allerdings nicht wirklich gern.
Wir sind Paradies für alle Generationen.
Betont der von Schwarz-Grün unterstützte Bürgermeister und zeichnet spontan seine Stadtvision auf.
Es ist ein europäisches Zentrum, also weg mit dieser Linie, sondern hier ist die Stadt, hier ist das Erholungsgebiet unserer See hier und jetzt ziehen wir mal Kreise hier.
Naherholungsgebiete, Infrastrukturprojekte, günstiger Wohnraum und Kindertagesstätten, all das soll Görlitz auch für Junge attraktiv machen.
Ich habe hier fantastisches Umfeld, ich habe hier Wellness, ich habe Erholung, ich habe Kultur.
Wunderbar, findet Juliane Löffler, nur brauchten Junge vor allem eines.
Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze und Arbeitsplätze, das ist eigentlich das Wichtigste.
Juliane Löffler leitet den Jugendclub Basta. Gerade wird dort das 10-jährige Bestehen gefeiert, aber die gute Stimmung täuscht.
Es ist ein bisschen schwierig hier zu leben, finde ich, weil die letzten Jahre vor allem wurde halt wirklich darauf Wert gelegt, dass den Rentnern hier ein schönes, wirklich hier Pensionopolis, wie sie es genannt haben, geschaffen wird und halt die Jugend wurde halt wirklich links liegen gelassen.
Seit der Wende ist in ganz Sachsen das Durchschnittsalter um über 7 Jahre gestiegen, in Görlitz noch stärker. Weil Alte zuziehen, vor allem aber weil Junge weggehen, auf der Suche nach Arbeit. Doch nun zeichne sich eine Trendwende ab, hofft Oberbürgermeister Deinige.
Der Zugzug nimmt zu. Wir haben mehr Zuzug wie Abgang hier. Wir bauen sogar, um das mal zu sagen, eine Grundschule in dem Stadtviertel, wie du weißt. Das heißt, es ist auch in Deutschland üblich, dass man noch mal Schulen baut.
Neue Schulen sind ein Hoffnungsschimmer. Und auch die Zahl der Arbeitsplätze nimmt wieder leicht zu. Zum Beispiel beim Eisenbahnbauer Bombardier, der nach der Wende die alte DDR-Waggonfabrik übernommen hat und heute in Görlitz unter anderem die neuen Doppelstockzüge für die SBB baut. Noch immer aber beträgt die Arbeitslosenrate in Görlitz über 17%. Überdimensionierte Wohnquartiere müssen rückgebaut werden, weil die Einwohnerzahl in den letzten 25 Jahren von fast 80.000 auf unter 55.000 gesunken ist. Geheiratet wird zwar nach wie vor häufig im malerischen Görlitz, aber oft kämen die Brautpaare von weit her, bedauert der junge Ofenbauer Martin Streit, der am Fuß der Rathaustreppe einer Hochzeitsgesellschaft zuschaut. Hier in der Region eine Frau zu finden, sei fast unmöglich.
Es ist echt schwierig, eine geeignete Dame zu finden, die dann auch ein bisschen mitmachen will, muss im Endeffekt. Ja. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr schade, weil Kinder kommen keine mehr großartig zustande und deswegen irgendwie wird das aussterben.
Diese Probleme hätten Sie nicht mehr, scherzt die Rentnerin Brigitte Otterpohl beim Abschied. Die pensionierten Görlitzer, die fänden hier alles, was sie brauchten.
Hier ist Physiotherapie, da der Arzt und gegenüber das Pflegeheim und schräg gegenüber die Kirche. Also wir haben alles beieinander für den letzten Lebensabschnitt.
Der Beitrag von Max Ackermann aus Görlitz. Alles beieinander haben auch wir im Internet. Alle unsere Reportagen, Berichte und Analysen rund um die Bundestagswahl. Dazu ein umfangreiches Dossier, das unsere Online-Redaktion zusammengestellt hat und das dauernd wächst und bunter wird. srf.ch. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung Judith Huber, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Simon Fazer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.